Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich euch auch das Wort weitergeben darf, was der Herr mir so aufs Herz gelegt hat. Und ich spreche heute tatsächlich über ein Thema. Wir haben es schon gesungen gerade, der Strom Gottes, der wird heute Thema sein und es beschäftigt mich schon über 40 Jahre. Schon seit meiner Jugend war mir auf einmal dieses Wort wichtig. Und es hat mich begleitet bis zum heutigen Tag und es ist wieder so in mein Bewusstsein zurückgekehrt. Es geht um das Wasser, das aus dem Tempel floss und dann zu einem Strom wurde. Der Text finden wir in Hesekiel 47. Ab dem Kapitel 40, da können wir die Vision lesen, die Hesekiel hatte von einem neuen Tempel. Hesekiel, es war ein Prophet des Herrn, der auch nach Babylon verschleppt wurde. Und in seiner Zeit war Jerusalem samt der ganzen Tempelanlage, es war einziger Trümmerfeld. Es ist nicht tatsächlich auch nicht ein Stein auf dem anderen geblieben. Es war alles zerstört. Aber im 25. Jahr seiner Gefangenschaft zeigte Gott ihm einen neuen Tempel, eine ganze neue Anlage, Tempelanlage mit allen Einzelheiten. Und das ist das Besondere. Also er verwendet jetzt nicht, es wird ein neuer Tempel sein. Nein, alle Maße, alles ist da. Und es sind ja wie viel? 40, 41, 7 Kapitel, die verwendet werden, um diesen Tempel ja darzustellen. Jetzt gibt's ja schon, ich meine, wir Christen haben ja immer Probleme mit der Auslegung. Es gibt gleich von Anfang an schon wieder mal Probleme, auch wie legen wir dieses aus? Weil rückwirkend haben wir ein Problem. Es ist ja tatsächlich ein neuer Tempel in Jerusalem entstanden und gebaut worden. Das ist richtig, aber es war nicht der Tempel von Hesekiel. Der wäre in einer völlig anderen Dimension gewesen. Er wäre viel größer gewesen als das, was sie bauen konnten. Und wir müssen ja wissen, damals zu der Zeit, es war Verfolgung von außen, von innen, es war Kämpfe, die waren froh, dass sie einen Brandopferaltar hingekriegt haben am Anfang, ja. Dass sie mal opfern konnten, geschweige denn dann diese riesige Anlage. Aber der Herr hat gesagt, ja, ich zeige ihnen mal, und Hesekiel, du zeigst auch dem Volk das mal, was ich mir eigentlich vorstelle. Und was ihre Sünde alles kaputt gemacht hat. Und darum glaube ich, dass dieser Tempel so nie entstanden ist. Ja, aber welche Bedeutung hat dann die Vision mit diesem Tempel? Ja? Kann man ja fragen. Und es gibt nicht wenige Christen und auch Juden übrigens, die glauben, dass dieser Tempel ein zukünftiger Tempel ist und dass dieser Tempel ein Tempel für das tausendjährige Reich sein wird. Und es gibt ja tatsächlich schon Bestrebungen, wenn man so im Internet so ein bisschen guckt, dass dieser Tempel, also ein richtiger Steintempel, dort unten in Jerusalem wieder entstehen wird. Und sind alle, also sehr viele Vorkehrungen schon getroffen. Es gibt da ein eigenes Institut, die ganzen Sachen schon wieder herstellen, die Priester wieder einsetzen und so weiter, ja, und das bis hin zur roten Kuh, was ich da alles so gehört und gelesen habe. Okay, das ist die eine Seite, aber vordergründig wollte Gott natürlich sagen, es geht mit euch weiter, liebe Juden, ja. Es wird wieder einen Tempel geben. Er wollte sie, glaube ich, in erster Linie auch mal trösten. Und ihnen zeigen, Babylon ist nicht das Ende. Babylon wird nicht das Ende sein, es wird weitergehen. Und nach der 40, und nicht irgendwann, sondern er hat es ja geweissagt, nach 70 Jahren Gefangenschaft werdet ihr wieder nach Hause kommen und dann wird ein Tempel gebaut werden. Ja, auch wenn er kleiner war. So schön, dass er jetzt alles ist, aber was hat es mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Was hat so ein Tempel mit uns zu tun? Und ich denke, wenn wir so eine Bibelstelle für uns gebrauchen, dann müssen wir es geistlich sehen. Dann müssen wir einen geistlichen Blick, eine geistliche Schau haben. Und das bestätigt auch der Brief, der Schreiber vom Hebräerbrief. wenn er schreibt, Hebräer 9, 24, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Das Sichtbare ist nur das Abbild. Es ist nicht das Eigentliche. Worauf die Menschen immer so viel Wert legen, das ist das Abbild. Und Jesus spricht über die irdischen Dinge, damit wir lernen, Geistliches zu verstehen. Johannes 3,12, glaubt ihr nicht, wenn ich von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich von himmlischen Dingen sage? Diese sichtbare Welt können wir mit unseren Augen, mit unseren Händen ergreifen. Da haben wir ein gewisses Verständnis dafür. Und der Heilige Geist versucht jetzt, dieses Verständnis in die geistliche Welt rüberzubringen, umzudeuten. Jesus ist nicht in diesen Tempel hineingegangen. Und wir wissen ja auch, Jesus, er war der hohe Priester. Normal musste der hohe Priester ja ins Allerheiligste hinten reingehen, um das Volk zu versöhnen. Das wäre eigentlich die Aufgabe des hohen Priesters gewesen. Und Jesus war der hohe Priester, aber er ist nicht da reingegangen. Er ist nicht in diesen Steintempel reingegangen. Er ist in den Himmel gegangen und ist tatsächlich vor den Vater erschienen, vor Gott selbst. Das war nur der Schatten des Ganzen. Jesus hat das Eigentliche getan, als er in den Himmel gefahren ist und uns versöhnt hat und uns vertritt vor unserem himmlischen Vater. Und Jesus ist so ein Vorbild für die Zukunft geworden. Und in der Zeit, in der Jesus auf Erden lebte, das war tatsächlich eine Übergangszeit. Auch was den Tempel betrifft. Denn obwohl der Tempel von Herodes noch stand und die Juden sich dort versammelten, auch Jesus hat sich dort versammelt, gab es ja doch schon den neuen Tempel. Es war ja tatsächlich eine Übergangszeit und ich denke auch, drum sind die Evangelien gar nicht so einfach zu verstehen. Denn einmal spricht er ja zu den Juden und spricht zu denen, die das Gesetz halten müssen und dass sie das Gesetz so gar nicht richtig halten, sondern dass sie es noch viel besser halten müssen. Andererseits spricht er von der Erlösung durch Gnade. Versteht ihr? Das ist gar nicht, es ist eine Übergangszeit gewesen und auch dieses Verständnis der Evangelien ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen. Und wenn wir alles immer so eins zu eins übernehmen von den Evangelien, ich glaube, es ist gar nicht richtig. Denn vieles, was dort auch geschrieben ist, es war an die damaligen Adressaten, an die Juden gerichtet, die noch unter dem Gesetz waren und nicht unter der Gnade. Also, es gab schon einen neuen Tempel, habe ich gesagt. Beweis Johannes 2,19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Ich denke mir, wenn ich dabei gestanden wäre, hätte ich natürlich auch gedacht, der meint jetzt den Tempel. Sie standen ja direkt vorm Tempel. Aber das ist das. Es gibt etwas Sichtbares. Gott spricht über das Sichtbare, meint aber eigentlich das Geistliche. Das muss man verstehen. Und so ist, glaube ich, die ganze Schrift in einer gewissen Weise aufgebaut. Du kannst bei dem Sichtbaren stehen bleiben. Das ist nicht verkehrt. Der Tempel war da. Du kannst beim Sabbat stehen bleiben. Ist auch nicht verkehrt. Einen Tag Ruhe zu halten ist nicht verkehrt. Aber du kannst weitergehen. Du kannst tiefer hineingehen. Und die Weisheit und Offenbarung Gottes, sie führt uns immer, immer tiefer hinein. Gottes Erkenntnis, Gottes Größe ist ja unerfassbar für uns. Aber für uns, die wir den Heiligen Geist haben, heißt es ist uns geoffenbart. Wir haben eine Möglichkeit, durch den Heiligen Geist auch die Tiefen Gottes zu erforschen. Dafür ist uns der Heilige Geist gegeben. Nicht, dass wir bei dem Sichtbaren einfach stehen bleiben. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Berechtigte Frage, würde ich mal sagen. Er, und das sagte er ihnen aber gar nicht, das steht hier als dankenswerterweise als Erklärung dabei. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Jesus war im Prinzip schon der Tempel, auch zur damaligen Zeit. Als er kam, wurde Tempel anders definiert. Warum war Jesus jetzt der Tempel? Warum? Denn Gott war in Christus. Gott war in Jesus, das ist das eine. Das zweite, die Menschen konnten zu Gott kommen durch Jesus. Das bedeutet Tempel. Tempel bedeutet doch da eine Verbindung schaffen. Ein Ort der Verbindung von Gott und den Menschen. Darum hat man doch einen Tempel, oder? Es ist ja nicht ein normales Haus, sondern ein Haus, wo Gott und die Menschen in irgendeiner Weise zusammentreffen. Wo sie voneinander hören, wo sie Gemeinschaft haben. Es fängt im Paradies an, es geht über die Stiftshütte, es geht über den Tempel und jetzt ist hier Jesus. Und die Menschen, die zu Jesus kamen, sie kamen doch zu Gott. Die es verstanden haben, die kamen zu Gott. 2. Korinther 5, da steht es, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist es. Das ist genau Tempel. Das ist Tempel. Und ich denke, durch Jesus Christus zeigt uns Gott, wie er sich Tempel vorgestellt hat. Der Mensch soll ein Tempel sein, weil der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Hier kann Gott drin wohnen. Und es heißt auch, ich glaube in Apostelgeschichte 17 steht es, ihr kennt die Rede vielleicht, die Paulus in Athen gehalten hat, und da heißt es dann, denn Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Da wohnt Gott gar nicht. Aber Gott möchte in Menschen wohnen durch seinen Heiligen Geist. Und Gott kann nur in Menschen wohnen. Warum tut er es dann nicht? Kann man sich fragen, ja. Er tut es nicht um der Sünde willen der Menschen. Da kann er natürlich nicht wohnen. Gott kann nur in Menschen wohnen, die durch das Blut Jesu Christi gereinigt worden sind. Die das angenommen haben. Da kann Gott wohnen. Und ich sage euch eins, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, warum tanzen wir hier eigentlich? Warum sitzen wir eigentlich alle hier so ruhig rum? Warum? Wenn wir das begriffen hätten, könnten wir hier nicht mehr sitzen. Ich sage euch eins, wir würden im wahrsten Sinne des Wortes ausflippen. Wenn uns das wirklich so richtig begreifen, wenn wir das richtig begriffen hätten, Gottes Geist wohnt in dir. Gott wohnt in dir. Amen, gell? Amen. Würde ich auch sagen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und ich denke, weil wir in diesem Leib sind, weil wir in dieser Welt sind, weil wir doch so viele Kämpfe und ja, Dinge haben, sind unsere Augen und unsere Herzen ja, doch manchmal so ziemlich verschlossen, verschleiert das Ganze. Aber der Heilige Geist, der will uns, der Wind, der weht, der will diese Wolken auch vertreiben, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist eigentlich Gottes Wille. Gottes Wille ist nicht, dass wir in den ganzen Schwierigkeiten und in der ganzen Not versinken. Gottes Wille ist, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Vater, ich will, dass sie da sind, wo ich sein werde. Er will sie alle zu sich ziehen. Nicht in die Katastrophe, in die Unmöglichkeiten, in Angst und Schmerzen und Krankheit. Nein, er will sie zu sich ziehen. Mehr geht nicht. Ich habe es mir hier wirklich mit Ausrufezeichen und ganz dick hingeschrieben. Gott wohnt im Menschen. Und irgendwie glaube ich, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir das tiefer begreifen können. dass wir das endlich mal erfahren, dass uns das aufgeht. Nicht nur im Verstand. Im Verstand, glaube ich, alle die jetzt, die ich kenne euch ja im Großteil, die meisten, glaube ich, ich weiß, dass ihr an Jesus glaubt und dass ihr glaubt, dass auch der Heilige Geist in euch wohnt. Und das ist auch gut so. Aber wisst ihr, doch noch so, wow, so dieses Licht, das einem aufgeht. Es ist ja tatsächlich so. Es ist ja nicht nur irgendeine Vorstellung. Mein Körper hat nicht nur mich, meine Seele, sondern er beinhaltet auch Gott, den Geist Gottes. Es ändert alles. Es ändert alles. 1. Korinther 6, 19, damit ihr auch glaubt, was ich hier überhaupt sage. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört? Und jetzt kommt eben dieser ganz spannende Satz. Also wir haben festgestellt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Tempel Gottes. Aber jetzt kommt so ein kleiner Nachsatz. Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Wer bestimmt dein Leben? Wer bestimmt mein Leben? Darum geht's eigentlich. Denn wir haben tatsächlich die Möglichkeit, ich sag's mal im Bild, auch im Bild gesprochen, den Heiligen Geist in den Keller einzusperren. Und unser Leben zu leben, wie wir es wollen. Die alte Seele machen und lassen und tun, was sie will. Aber das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass wir von Herzen sagen, wir wissen, dass das Beste für unser Leben nur dann geschehen kann in unserem Leben, wenn wir dem Heiligen Geist das Wohnzimmer überlassen. Wenn wir dem Heiligen Geist das Zentrum überlassen. Wenn wir dem Heiligen Geist das überlassen, was das eigentlich in unserem Leben ausmacht. Und dann können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Also, oft ist es tatsächlich so, weil wir im Fleisch wandeln. Paulus schreibt das ja zum Beispiel auch an die Korinther. Also, es ist nichts Neues. Also, es ist fast schon die Regel, dass auch Christen nicht vom Geist geleitet werden, sondern vom Fleisch, von ihrem alten Wesen, von ihrer Seele, von ihren Wünschen getrieben werden und nicht von dem, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, der kleine Nachsatz hier, das ist der Punkt, der alles ausmacht. Jeder Einzelne von uns kann ein Tempel sein, ein Tempel des Heiligen Geistes. Wie viel mehr ist dieser Tempel wert als so ein irdischer Steintempel, oder? Was ist so ein irdischer Steintempel dagegen? Aber Gott hat uns nicht allein in diese Welt gestellt, sondern sein Geist verbindet uns, wie unterschiedlich wir auch sind. Nochmal, wir sind nicht allein. Es könnte ja sein, also es könnte ja auch die Religion Jesu gewesen sein, ich rette euch alle, aber jeder lebt so sein Ding. Das war aber nie der Gedanke Gottes. Der Gedanke Jesu war sofort, der Geist verbindet. Wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Wir sind durch einen Geist, also durch den Heiligen Geist, zu einem Leib getauft. Und dann kommt, sei es zu Juden, Griechen, da kommt die ganze Unterschiedlichkeit. Also auch Paulus, ihm war bewusst, dass wir Menschen komplett unterschiedlich sind. Und trotzdem sagt er, Wenn ihr im Geist wandelt, dann seid ihr eins. Was euch unterschiedlich macht, sind eigentlich eure eigenen Vorstellungen, eure eigenen Wünsche, eure eigenen Ziele. Wenn alle auf der Linie des Geistes wären, des Heiligen Geistes, dann werden wir eins sein, so wie Gott, der Vater und Jesus eins waren. Ich meine, er betet das. Und das Gebet Jesu, dass das einfach bloß gebetet ist, damit es gesagt ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern es wird sein im Geist. Und darum auch jetzt schon. Ich meine, wir sind jetzt nun in dieser Welt noch und wir haben noch alle unsere Kämpfe und wir sehen das auch. Aber trotzdem, je mehr wir uns auch auf den Heiligen Geist einlassen, je mehr wir auf ihn hören, umso mehr werden wir auch eins sein. Wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Es ist nur noch ein Leib. Und ein Leib kämpft nicht. Also mein rechter Arm kämpft nicht gegen meinen linken. Also wenn, dann wäre eine ziemliche Krankheit irgendwann wahrscheinlich dahinter, wenn das passieren würde. Aber die Regel ist es doch nicht. Und meine Beine tragen mich dahin, wo der Kopf mich hintragen will. Ja, und die fragen auch gar nicht und die rebellieren auch nicht. Und die sagen auch nicht, was hat der mir zu sagen? Und das ist ein Leib. Da funktioniert einfach alles ineinander. Und das ist das, was der Geist tut. In Epheser 2,21 heißt es, auf welchen, also da ist auf Jesus Christus Bezug genommen, der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Hier ist von der Gemeinde die Rede. Sie wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also es wird von außen her gebaut, aber es wird auch erbaut. Und erbaut, das ist das, was innerlich ist. Gott baut auch an uns, an unseren Herzen. Gott baut, dass auch wir zunehmen, dass auch unser persönlicher Tempel größer wird. Dass auch wir mehr Heiligen Geist empfangen können und Platz haben für ihn. Okay, so jetzt lasst uns doch nochmal zu dem Bild von dieser Vision von Hesekiel zurückkommen. Und ich möchte mal ein paar Verse zumindest mal lesen. Okay, oben seht ihr übrigens diesen Tempel, der quadratisch ist. Und wo dieser Fluss rauskommt und wir sehen, der wird immer größer. Das ist eine Sache und sie kommt, das sieht man gar nicht mehr so gut, hinten aus dem Heiligtum raus. Da geht er raus und er fließt erstmal durch die ganze Tempelanlage. Ich werde da gleich nochmal drauf zukommen. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gen Osten. Wir wissen auch, Paradies, Eingang war gen Osten. Gott sagt immer, also Sonnenaufgang, ich komme hier von Osten. Ich bin wieder das Gleiche. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Kain ist gen Osten weggezogen, immer weiter weg von Gott. Aber wir kommen wieder näher hin. Die Tür zum Tempel, zum Heiligtum, waren gen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Noch ein Wort hierzu. Das Wasser fließt am Altar vorbei. Was bedeutet das? Ich meine, das Wasser, ich kann es ja vorweg sagen, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er bringt das, was im Heiligtum ist, er bringt das, was im Herzen Gottes ist, und er bringt das, was auf dem Altar geschehen ist, bringt er zu uns. Macht er uns lebendig. Er bringt uns die Liebe Gottes und er bringt uns die Erlösung, Befreiung durch Jesus Christus. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und das tut er. Er fließt am Altar vorbei. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Er fließt vom Heiligtum, von dem Herzen Gottes zu uns. Dieser Tempel, das sind wir. Das bist du, das bin ich. Es ist etwas aus dem Herzen Gottes, das in dir lebt. der Heilige Geist. Und er macht das lebendig, was Gott auf dem Herzen ist, was Gott wirklich will. Und er macht das lebendig, was Jesus Christus für uns hier getan hat. Das ist seine Aufgabe. Er wird Zeugnis geben von mir, sagt Jesus. Der Geist, der kommen wird. Und er führte mich heraus durch das Tor im Norden, brachte mich außen herum zu äußerem Tor im Osten und sieh, das Wasser entsprang seiner südlichen Seitenwand. Und er sprach zu mir, das Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordan und mündet ins Tote Meer. Wow. Und wenn es ins Meer fließt, soll das Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es sollen viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm Fischer stehen, von Engedi bis En-Eglaim. Und wird man die Netze zum Trocknen aufspannen. Denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben im großen Meer. Und dann in 12, und an dem Strom werden an seinen Ufern an beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken und ihre Früchte hat kein Ende. Und sie werden alle Monate neue Früchte bringen. Denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Das Wasser verändert alles. Das Wasser verändert alles. Nachdem Gott in den Tempel eingezogen ist, fließt Wasser unter der Türschwelle des Heiligtums heraus. Und wisst ihr, Ezekiel beschreibt ja dann die alles Mögliche, auch die Priester, die Leviten und so weiter. Und wisst ihr, zum Schluss sieht es so aus, als hätte das alles gar keine so wirkliche Bedeutung. Es geht ums Wasser. Es geht ums Wasser, was aus dem Tempel fließt. Es geht um das, was der Heilige Geist tut durch uns. Das hat Bestand in Ewigkeit. Das ist das, was diese Welt hier braucht. Das ist das, was du brauchst, was ich brauche. Das ist dieses Wasser. Das ist das Wirken Gottes in unserem Leben und in dem Leben dieser Welt. Es fließt ein Wasser. Zum Schluss geht es nur noch ums Wasser. Also der Höhepunkt, er schreibt die ganzen Kapitel, wird aufgezählt und Dinge. Und dann denkt man sich schon, ja, okay. Und dann kommt das Wasser. Und das verändert alles. Jetzt könnte man sagen, ja, das müsste doch die Priester sein, die da ihren Dienst tun, alles Mögliche. Nee, darum geht es nicht mehr. Es geht ums Wasser. Und jetzt kommt es, das Wasser, es fließt zuerst in der Tempelanlage, vom Heiligtum raus. In die Tempelanlage hinein, dann eben dann am Altar vorbei und bis es dann zum Ausgang kommt. Und das, glaube ich, hat auch etwas zu bedeuten. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sollten zuerst das genießen, was der Heilige Geist tut. In unserem eigenen Leben. Wir dürfen zuerst diese Gabe empfangen, was der Heilige Geist schenkt und gibt. Es ist erstmal für uns. Es ist unser Brot. Es ist unsere Speise. Der Heilige Geist ist uns geschenkt. Er entspringt in uns dieses Wasser, das von Gott kommt. Der Heilige Geist, der wohnt in uns und wir dürfen zuerst auch mal die ganzen Wirkungen des Heiligen Geistes spüren in unserem Leben. Die Freiheit, die er schenkt, die Liebe, die er schenkt, die Freude, die er schenkt. Und wir dürfen auch als erstes die sein, die die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Denn auch das tut er. Der Heilige Geist wohnt in uns und damit sind die Gaben des Geistes in unserem Leben. Sie sind da. Das, was Jesus Christus getan hat am Kreuz, es ist da. Es ist in unserem Leben. Es ist da. Wir sollen auch wir sollen wirklich als erstes, denke ich, das erfahren, diese heilende, lebensspendende Kraft Gottes. Das sollen wir erfahren in unserem Leben. Und das möchte Gott. Und dazu sollen auch unsere Gottesdienste dienen, unsere Gebetsstunden dienen, dass wir ihn erfahren dürfen als lebendigen Gott. Nicht ein Gott, über das man debattieren kann, sondern über einen Gott, den man erfahren kann und wo man ein Verständnis bekommen muss, eine Einsicht, eine Erkenntnis. Aber das Wasser, und das sehen wir, es ist nicht nur so, ja, dass es nur in unserem Leben fließt. Das Wasser ist nicht nur dafür gemacht, in unserem eigenen Leben zu wirken. Wir können nicht sagen, wir machen es mit Silikon alles zu, da fließt kein Wasser mehr durch. Nee, dafür war dieses Wasser des Heiligen Geistes nicht gedacht. Das sollte rausfließen. Das Wasser des Heiligen Geistes sollte fließen, und zwar ins Tote Meer. Da habe ich mir gestern gedacht, okay, wenn du das Tote Meer anschaust, dann sagst du, also was Leben betrifft, eine Vielzahl von Fischen verschiedenster Art, da ist man beim Toten Meer, glaube ich, an der falschen Adresse. Und wenn wir in die Welt so hineinschauen, dann möchten wir auch manchmal sagen, okay, wir sind hier an der falschen Adresse. Mit unserer Botschaft, die wir haben von Jesus Christus, von dem Kreuz, da sind wir hier wohl in dieser Welt an der falschen Adresse. Kommt euch das nicht auch mal so vor? Wenn man mit Menschen redet, die meinen alle, wir sprechen da von irgendwas. Aber doch nicht von dem, was eigentlich ihr Leben verändern würde. Sinnvoll machen würde. Es fließt ins tote Meer, ins hoffnungslose Wasser. In das Leben der Menschen, wo hoffnungslos ist. Es heißt ja totes Meer, ist nun mal so, ja. Warum heißt totes Meer, weil nichts lebt? Es fließt ins tote Meer. Und das Wasser, was von uns ausgeht, was aus uns herauskommt, was Gott aus uns herauslässt, das fließt tatsächlich ins tote Meer. In diese Welt, die wirklich tot ist. Und von was tot? Von Sünde, Übertretung heißt es. Die Sünde ist es, die diese Welt tot macht. Und in Johannes 7, 38 heißt es, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Er wird ausfließen. Es wird in diese Welt fließen. Aber jetzt hört mal her. Hier steht Ströme, erstens mal in der Mehrzahl ein Strom, ist ein riesiger Wasser, also breiter wie ein Fluss, größer, tiefer wie ein Fluss. Also Gott vergleicht dieses. Da habe ich mir schon gedacht, okay, Ströme. Aber das musst du im Geist sehen. Das musst du im Glauben sehen. Das kannst du nicht auf dich so sehen wie, dann sagst du dann beim Harald, da fehlt noch viel. Bis da Ströme kommen, mau, da erwartet man noch was anderes. Aber wisst ihr, ich habe jetzt Trost gefunden, auch in Hesekiel 47. Als das Wasser aus der Tempelanlage rausfloss, es war nicht viel, war eigentlich ganz wenig. Und das, was ich jetzt ausgelassen habe, waren ja immer diese 1000 Ellen, wo er weiter hineingehen musste. Aber je weiter er hineingegangen ist, es wurde mehr. Das war aber gar nicht mehr die Aufgabe des Tempels, sondern die Aufgabe Gottes. Das, was wir tun, die Worte, die wir sprechen, die Worte, die wir in diese Welt im Namen Jesu sagen, was der Heilige Geist ausrichtet, ist seine Sache. Er kann aus unserer Schwachheit, aus unserem kleinen Rinnsal, kann er einen Strom machen, der die komplette Welt verändert. Ja, nicht ich, sondern der Heilige Geist, Wir müssen immer uns daran denken, dass der Heilige Geist ist ja nicht irgendwas, es ist Gott, der dahinter steht. Ja. Aber er möchte, dass die Initiative von Menschen ausgeht. Also manchmal denke ich mir, er denkt wohl, ja gut, ihr Menschen, ihr habt es irgendwo auch am Anfang verbockt und jetzt tut aber auch ein, ich meine, ich tue eh schon alles, ja. Aber das erwarte ich wenigstens von euch. Dass ihr das Wasser in diese Welt hineinschickt und zwar so viel, wie du hast. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Und zwar so viel, wie du hast. Und wenn es nur dieses kleine Rinnsal ist, was da an der Tür runterfließt, und wir sehen später, war es ein Strom, der das tote Meer lebendig machte. Gib das Kleine. Sag nicht erst, wenn ich diesen Strom sehe, es ist ein Strom, aber wenn ich diesen Strom sehe, dann mache ich was. Dann mache ich die Tür auf, dann kann es rausfließen. Nee, lass dein kleines, in Anführungszeichen, Rinnsal auch rausfließen. Es ist Gottes Sache. Es ist die Sache des Heiligen Geistes, daraus einen Strom zu machen. Daraus in dieser Welt etwas zu verändern. Es ist nicht unsere Sache. Es ist nicht unsere Kraft. Und das sollte uns das glücklich machen. Eigentlich sollte uns das mal richtig durchschnaufen lassen. Boah, wir müssen es ja gar nicht machen. Wir müssen das tote Meer doch gar nicht lebendig machen. Das ist unmöglich, wenn du da mal ein bisschen Wasser reingießt in das tote Meer. Das ist alles gleich wieder tot. Aber wenn der Strom Gottes reinkommt, da ist Veränderung da, da ist Kraft da ist Power da. Da ist Gott da. Und glaubt, er ist größer als alles. Er ist größer als jede Macht und jede Finsternis. Er ist größer als der Tod. Er ist größer als alle Festungen, die in dieser Welt herrschen. Er ist größer. Und unser kleines Rinnsal wird einige Festungen, werden die Festungen dieser Welt zum Einsturz bringen. Weil Gott dahinter steht. Weil der lebendige Gott dahinter steht. Wer mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also denken wir immer daran, nicht wir sind die diese Welt verändern, sondern es ist der Geist Gottes. Aber wir sind die Wohnung Gottes. Wir sind der Tempel Gottes. Jetzt auf dieser Erde sind wir der Tempel. Wir in 2. Korinther 5, 20, so bitten wir nun als Botschafter an Christi Stadt. Er war damals der Tempel, aber jetzt sind wir es an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft in dieser Welt. Und wir sind nicht allein unterwegs. Es ist ein einzelner Fluss. Der kann schon manches bewegen, ein einzelner Bach vielleicht noch weniger. Aber wenn all diese Flüsse zusammenfließen, wenn diese Flüsse, und wir kennen ja manche, wo diese Flüsse zusammenkommen, da ist immer Überschwemmungsgefahr, Regensburg und so, ja. Da, wenn es wirklich regnet, da explodiert immer alles, ja. Wenn die Flüsse zusammenfließen, werden sie zu einem reißenden Strom, den niemand mehr widerstehen kann. Und das ist auch das, was passiert, wenn viele Menschen auch zusammenkommen, die voll Heiligen Geistes sind. Drum, allein sein und sein Christsein mag ja schön sein, aber Gott möchte, dass wir zusammen diesen Weg gehen. Warum? Auch unser Wasser fließt zusammen. Auch wir kämpfen nicht alleine, sondern wir kämpfen gemeinsam. Und das Wasser kommt zusammen. Und das, was der Heilige Geist dir gibt und mir gibt, das kommt zusammen. Er teilt aus in der Gemeinde einen jeden nach seinem Willen, nach dem Willen Gottes. Und das fließt zusammen. Drum auch Gemeinde. Er gibt nicht einem alles, sondern es soll zusammen fließen. Und wo das passiert, da ist die Herrlichkeit Gottes unter uns. Da werden Menschen wieder geheilt und befreit. Wir werden Wunder sehen und es werden welche geschehen. Es wird wieder Herstellung von zerbrochenen Leben passieren, als werden Tote zum Leben zurückgerufen. Gott wird seinen Willen durch Prophetie, durch Visionen und Träume offenbaren. Ich komme jetzt zum Schluss und möchte euch eigentlich fragen, wie kommen wir jetzt aber an Meerwasser? Also nicht an Meerwasser, sondern an Meerwasser. In unserem eigenen Leben, aber auch in der Gemeinde. Wisst ihr, es ist sehr einfach. Im Prinzip habe ich es vorhin gesagt. Ich will es aber in Epheser 5, 18 nochmal lesen. Und da heißt es, und berauscht euch nicht mit dem Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Indem ihr zueinander in Psalmen, in Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Saget alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es sind die einfachsten Bibelstellen, die die größte Wirkung in unserem Leben entfachen können. In einer anderen Übersetzung heißt, ermuntert einander, wie der Geist euch eingibt. Mit Liedern. Kommt hinein in den Geist. Und manchmal merken wir das auch im Lobpreis, in der Anbetung. Manchmal merken wir, wir stehen daneben. Also, und manchmal, wow, da bist du in einer anderen Welt. Und da weißt du, Gott hat dich gerade irgendwo mitgenommen. Du bist zwar im Körper noch immer, sitzt du hier oder stehst du hier, aber im Grunde bist du woanders. Und Gott möchte uns immer mehr in diese Welt hineingeben, weil in dieser Welt können wir empfangen, können wir das nehmen, was Gott uns geben will. Nicht in der natürlichen, sondern in der geistlichen Welt. Und drum, wir müssen hinein in diese geistliche Welt, in die Psalmen, in die Loblieder, in die Anbetung. Und wir sagen Gott für alles Dank. Das bedeutet für mich, ich habe mein Leben Gott hingegeben. Ich sage, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Und das Beste für mein Leben ist, wenn dein Wille in meinem Leben geschieht. Wow. Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du uns durch Jesus Christus wert geachtet hast, dass wir diesen Geist empfangen dürfen. Und wir möchten auch als Gemeinde sagen, Herr, wir brauchen mehr. Und Räume, und es liegt nicht an dir. Ich weiß, dass du eine Gemeinde hast und sie siehst voll Heiligen Geistes. Aber räume unsere eigenen Widerstände aus. Räume sie raus aus der Gemeinde, aber auch unser persönlichen Leben. Dass wir das erleben können, was du für uns hast. Wir sehen, dass die Gemeinde teilweise so kraftlos ist in dieser Welt, aber wir glauben, dass du eine kraftvolle Gemeinde hast. Wir glauben, dass der Heilige Geist voller Power ist. Dass der Heilige Geist voller Licht ist, dass der Heilige Geist in dieser Welt alles verändern kann. Und wir bitten dich, mache du uns wirklich zu Lichtträgern in dieser Welt. Lass uns diese Welt erleuchten, dass diese Welt dich, unseren Herrn und Heiland, sehen kann. Und so danke ich dir, dass du uns segnest und dass du uns auf dem Weg führst und uns bei der Hand nimmst und uns weiterführst in das verheißene Land. Amen.